Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie in diesen leidgeprüften, entbehrungsreichen Zeiten des Kopfschüttelns und der wachsenden politischen Fassungslosigkeit bei den Bürgern, vor allem in Deutschland. Die fragen sich jetzt, um Himmels Willen, was haben wir da eigentlich in die Regierung gewählt? Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur internationalen, raumgreifenden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 22. August 2020. 23. Es fühlt sich gut an, wieder in heimischen Gefilden tätig zu werden, im vertrauten Revier, vor allem dann, wenn man einen bewegten Lebenslauf hat, den man sich immer wieder katapultiert sieht in die ungewöhnlichsten und überraschendsten Umgebungen. Ich staune gelegentlich immer wieder selber, wo ich mich da wiederfinde. Umso erdender ist es, wieder zurückzukehren hier ins heimische Biotop. Ich beginne mit einem Buch. Habe gestern über Ungarn geschwärmt, über das großartige Leichtathletikstadion, über Viktor Orban, über die ungarischen Freiheitskämpfer. Und wenn Sie sich für Ungarn interessieren, dann sollten Sie sich dieses Buch hier beschaffen. Ungarn verstehen, Geschichte, Staat, Politik, von Professor Werner Patzelt. Professor Patzelt, kein Unbekannter, auch für die Zuschauer unserer Sendung. Ich habe kürzlich ein Interview wieder ausgestrahlt, das ich mit ihm und Maximilian Krah gemacht habe von der AfD, schon einige Jahre her, aber nach wie vor aktuell. Und ich schätze Werner Patzelt sehr. Universität Dresden, ein enorm geschichtskundiger Politikwissenschaftler, aber eben auch ein Politikwissenschaftler, der mit einer systematisch-methodischen Art an seine Themen herangeht, und davon zeugt auch dieses großartige Buch. Ich werde übrigens dieser Tage Professor Patzelt interviewen zu seinem Ungarn-Buch. Das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen, werden wir auf diesem Kanal ausstrahlen. Dieses Buch ergründet Ungarn umfassend, ganz aktuell, ist vor einigen Monaten herausgekommen. Auch die Geschichte dieses Landes wird hier ergründet. Wenn Sie sich die Geschichte Ungarns vor Augen führen, wenn Sie die Revue passieren lassen, dann wird Ihnen vieles klarer, was in Ungarn passiert. Es ist ja unglaublich, mit was für einer Vehemenz hier die Walzen der Weltgeschichte über dieses Land hinweggerollt sind. Man könnte sagen, dieses Land ist geradezu durch den Fleischwolf der Geschichte gedreht worden, immer und immer wieder territorial ausgebreitet, zerstückelt, verhackt, Fremdherrschaft. Aber es hat sich durchgezogen, dass diese Ungarn von einem unzerstörbaren Überlebenswillen beseelt waren. Und deshalb gewinnt der Sinnspruch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban besondere Aktualität und besondere Brisanz, wenn er sagt, dass der ungarische Nationalfeiertag, der 20. August, der am letzten Sonntag bombastisch gefeiert wurde, wenn dieser Nationalfeiertag letztlich dafür steht, dass die Ungarn einfach alles überleben. Und das stimmt, die haben wirklich alles überlebt. Und es ist eine Nation, auch interessant, deren Ursprung, und davon zeugt ja auch dieser 20. August, vom Ursprung her eben zutiefst christlich, denn die ungarische Nation, der ungarische Staat, das ungarische Königtum ist letztlich durch den Papst begründet worden. Die Ungarn sind als christlicher Außenposten im Osten Europas konstituiert worden. Sie waren nicht dem Kaiser unterstellt, sondern dem Papst direkt unterstellt. Und es gibt ja viele dieser superschlauen Journalisten, die den Ungarn immer wieder zum Vorwurf machen, dass sie das Christentum derart ins Zentrum ihrer Staatsverständnisse stellen, also vor allem die jetzt regierende Fidesz-Partei. Aber wer das sagt, hat die Geschichte nicht verstanden, Ungarns. Und auch die Tatsache, dass hier immer wieder Großmächte darüber gefahren sind, Jahrhunderte der Fremdbestimmung, nicht einfach die Sowjetunion, die Habsburger, die Mongolen, alle haben in Ungarn dominiert. Die Türken haben zum Teil Schreckensregime aufgezogen, das Land ausgebeutet, entvölkert. Und vor dieser Geschichte wird natürlich auch der Drang nach Autonomie, nach Selbstbestimmung verständlich. Den ein Viktor Orban heute gegenüber einer Europäischen Union, die natürlich nicht wütet wie die Osmanen, aber wir leben auch in anderen Zeiten und diese Behelligungen werden eben in Ungarn viel stärker empfunden. Davon und von viel mehr erzählt dieses Buch Ungarn verstehen. Vor allem die Ungarn-Skeptiker unter Ihnen sollten das lesen. Hier wird nicht Ungarn heilig gesprochen, aber es wird eine Perspektive geboten, die zeigt, dass man diesem Land mit Differenziertheit und mit Respekt, Respekt ist sowieso immer wichtig in der Beurteilung anderer Länder, Respekt entgegentreten muss. Wir haben über Peter Scholl-Latour gesprochen. Peter Scholl-Latour, einer der ganz großen Journalisten, ein Karl May des Journalismus, wobei ich das überhaupt nicht abwertend meine, mit größtem Respekt. Er konnte schreiben, er konnte denken und es ist verblüffend, wie richtig Peter Scholl-Latour in so vielen seiner Einschätzungen gelegen ist. Und wäre Peter Scholl-Latour heute noch am Leben, ich sage Ihnen, er würde aus Zentralasien berichten. In Zentralasien werden im Moment die geopolitischen Fäden gezogen in dieser neuen, absurden, kalten Kriegskonstellation zwischen Amerika und China. Etwas weniger dramatisch könnte man auch sagen, nichts Neues unter der Sonne. Wir sind im 19. Jahrhundert zurück, wo die Großmächte nicht mehr in Europa, sondern weltweit hier wie riesige Godzillas ihre Reviere gegeneinander verteidigen, wo sich da plattentektonische Verschiebungen zeigen und wo die Erdplatten, die Machtplatten aneinander kratzen und reiben. Und dort, wo gerieben, gekratzt und gestoßen wird, ja, da findet dann eben für die Menschen, die zufälligerweise an diesen Bruchlinien leben, Unheil und Verderben statt. Und im Moment konzentriert sich hier dieses Ringen in der zentralasiatischen Sphäre und es bräuchte einen Peter Scholl-Latour, der da mit großem Realitäts- und Geschichtsbewusstsein berichtet. Wir werden das in der Weltwoche sicherlich auch im Auge behalten müssen. Dann eine ganz wichtige Meldung, die in den deutschen Medien verschwiegen wird. Ich habe nichts gefunden heute Morgen, weder in der Welt noch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich kann nicht alle deutschen Zeitungen anschauen, dazu könnte ich dann gar nicht mehr schlafen. Ich muss ja doch, auch wenn ich mich früh aus dem Bett mache, muss ich ja doch ein paar Stunden muss ich hinter mich bringen. Also nach meinem bescheidenen Überblick keine müde Zeile über dieses Thema. Worum geht's? Die Ukraine will den Gastransit in die EU einstellen und das hätte gravierende Auswirkungen für Deutschland. Sie wissen, es gibt russisches Gas, das durch die Ukraine fließt, nach wie vor fließt. Die Russen liefern das immer noch, erstaunlicherweise. Die Länder im Osten Mitteleuropas, die profitieren davon, die Österreicher, Polen, die Ungarn, sehr wichtig, diese Pipelines versorgen diese Länder mit russischem Gas. Und das ist nicht so bekannt, aber das ist nach wie vor ein Faktor. Und dieses russische Gas durch die Ukraine, das sorgt dafür, dass die Gaspreise jetzt nicht ins Unermessliche hoch gestiegen sind. Die Deutschen haben sich von diesem Gas emanzipiert. Sie bauen jetzt LNG-Terminals. Aber wenn die Ukrainer, wie sie jetzt gesagt haben, Ende 2024 diesen Gasdeal nicht verlängern werden, und das hat entsprechend ist das gesagt worden von Energieminister German Galutschenko, ich zitiere, wir werden ganz sicher nicht an Gesprächen mit den Russen teilnehmen, das ist absolut klar. Das nächste Jahr wird zeigen, ob Europa ohne russisches Gas auskommen kann. Das ist ein ziemlich forsches Zitat. Der Energieminister der Ukrainer versucht hier also den Hebel, den Schwitzkasten etwas in Gang zu bringen, um den Europäern sozusagen stellvertretend den Gashahn zu drehen. Und diese Meldung ist brisant, ist aber in den Medien kaum gewürdigt worden. Und die Annahme jetzt aus deutscher Sicht, dass das irrelevant sei, die geht total daneben. Das wäre massiv, auch für Deutschland. Das würde die Energiepreise in Deutschland auch nach oben treiben. Und dazu gibt es ein Zitat von Bundeswirtschaftsminister Habeck, der Mitte Juni 2023 erklärt hat, würde das russische Gas nicht in dem Maße, wie es noch immer durch die Ukraine fließt, nach Osteuropa kommen, gilt, was europäisch verabredet wurde, bevor die Leute dort frieren, müssten wir unsere Industrie drosseln oder gar abschalten. Jetzt ist ja nicht alles die reine Wahrheit, was Wirtschaftsminister Habeck in der Vergangenheit jeweils gesagt hat. Aber das sind ganz gravierende Aussagen. Also wenn die Ukrainer hier den Gashahn zudrehen, den russischen, dann müssten die Deutschen im Ernstfall ihre Industrie abstellen. Jetzt wäre das ja so etwas wie ein suizidaler Akt, eine Art Wohlstandsvernichtung im unvorstellbaren Ausmaß, ein Wohlstandsarmageddon, ein Supergau. Und es ist schon erstaunlich, dass die Medien sich mit dieser Perspektive nicht auseinandersetzen. Warum? Man kann darüber rätseln. Ja, vermutlich einfach deshalb, weil das ukrainische Heiligen- und Heldenbild keine Abstriche erfahren darf. Die deutschen Medien, die Leitmedien in dem Sinn, die bürgerlichen Leitmedien sind ja ganz klar auf Konfrontationskurs gegen Russland, auch auf Unterstützungskurs zugunsten der Ukraine. Das hat jetzt auch der Verleger des Springer Verlags, Matthias Döpfner, in einem Leitartikel kürzlich klar gemacht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, fast noch falkenartiger als die Neue Zürcher Zeitung in der Schweiz, die sind da hier in Nibelungentreue mit der amerikanischen Außenpolitik unterwegs. Und ich bin da einfach differenziert. Ich sage nicht, dass wir gegen die Amerikaner eine Politik machen sollten, aber wir sollten die Amerikaner auch nicht machen lassen, wenn sie eine Politik gegen europäische Interessen veranstalten und die Europäer dann auch noch einspannen wollen, um bei dieser Politik gegen die europäischen Interessen mitzumachen. Und das scheint mir heute der Fall zu sein. Eine Tragödie dieses neuen absurden Kalten Kriegs, den wir jetzt beobachten, ist natürlich die zusehende das Auseinanderdriften der Welt. Und indem der Westen natürlich die Russen und die Chinesen immer ausfälliger bezichtigt, sie seien autokratische, diktatorische Staaten, so wird das natürlich auch dazu beitragen, die autoritären Tendenzen in diesen Staaten noch stärker nach vorne zu bringen. Wenn man dann auch noch mit westlich finanzierten NGOs Druck macht auf die dortigen Regierungen, fördert man den Trend zum Illiberalismus geradezu. Und es führt natürlich eben auch dazu, dass sich hier die Lager bilden. Und eine Meldung ist mir da heute aufgefallen in der Frankfurter Allgemeinen. Inmitten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist ein wichtiger iranischer General nach Moskau gereist. Ja, die Allianzen jetzt zwischen Iran, zwischen der Mullahkratie und den Russen nimmt zu, die Chinesen natürlich auch. Wir haben die Entwicklung der BRIC-Staaten und das sogenannte autoritäre Lager ballt sich zusammen. Und anstatt, dass die Welt, wie dies vorhin, vor dieser neuen Schützengraben-Aushebung, vor dieser neuen Grenzziehung, vor diesem neuen eisernen Vorhang der Fall war, die Welt schien da zusammenzurücken. Und bei allen systemischen Differenzen und Unterschieden sind sich ja die Zivilisationen näher gekommen. Und jetzt wird das Ganze eben auch wieder auseinandergetrieben und die autoritären Tendenzen verstärkt, auch und gerade durch das Verhalten des Westens. Natürlich sind die Russen und die Chinesen selber verantwortlich für die Regime, die sie in ihren Ländern haben. Aber wir müssen uns auch hinterfragen, was das Verhalten des Westens ist und was eher zu einer Verschlechterung der Situation beiträgt. Dann der Politikwissenschaftler Eckhard Jesse kritisiert den deutschen Bundeskanzler Scholz für seine Aussagen, die ich auch gestern referiert habe, der da die Friedensapostel und die Friedensengel mit Abgesandten der Hölle verglich. Und das ist dieses verzweifelte, moralisierende, überhebliche Reitpeitschengehabe in der deutschen politischen Klasse. unausrottbar ist diese Arroganz da einfach bei den Politikern. Ich staune immer wieder, wie die da anscheinend doch durchkommen oder vielleicht auch nicht. Denn wenn man die Umfrageresultate anschaut, dann ist ja diese Autorität der deutschen Regierung und auch des Kanzlers ziemlich im Rückgang begriffen. Und das hat eben auch damit zu tun, wenn man Leute, die sich für den Frieden einsetzen in Deutschland, zu Abgesandten der Hölle erklärt. Unvorstellbar eigentlich solche Entgleisungen, die da zu beobachten sind. Aber dieser Moralismus, dieses moralisierende Klima wird natürlich durch die Medien verschärft. Das ist mir heute auch wieder aufgefallen. Das ist auch ein eigener Programmpunkt hier. Ich habe mir ein paar Schlagzeilen angestrichen. Tickende Zeitbombe, warum Chinas Wirtschaft jetzt Probleme bekommt. Ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen, der die chinesische Wirtschaft im Niedergang beschreibt, auch angstbangend, denn das wäre auch nicht gut für Europa. Gleichzeitig aber kritisiert man China laufend, also eine, ja, der Moralismus kommt hier mit dem wirtschaftspolitischen Realismus sich ins Gehege. Dann haben wir diesen Kuss-Eklat an der Frauenfußball-WM, wo der Testosteron sprudelnde spanische Verbandspräsident da kurz entschlossen einer Spielerin den Mund küsste. Nicht ganz erfreut, glaube ich, die Spielerin. Und in Schweizer Zeitungen wird das etwas pragmatisch analysiert, während in deutschen Zeitungen die moralische Empörung da etwas größer ist. Ich habe das einfach als südländisches Machotum abgetan. Dann haben wir die Warnhinweise des Westdeutschen Rundfunks bei der Wiederauflegung von Sendungen der Humoristen Otto Walkes und Harald Schmidt. Vor diesem Humor wird inzwischen also gewarnt. Eine Absurdität. Dann eine gute Nachricht ist im Sport, Sie haben ja jetzt viele schlechte Nachrichten auch im Sport, der deutsche Fußball nicht mehr in der Spur, aber eine Sportart, an der sich Deutschland aufrichten kann, ist das Landhockey, ist das Hockey. Und jetzt haben die deutschen Hockeymänner, die amtierenden Weltmeister an der Heim-WM, die Niederländer besiegt 3-0. Und das deutsche Hockeyteam ist einfach ein sicherer Wert. Das sind großartige Spieler, fantastische Techniker, und die sind also ungebrochen an der Weltspitze. Und zu meiner Zeit, als ich noch Landhockey gespielt habe, waren die deutschen Hockeyspieler, obwohl die meisten von ihnen überhaupt keine Profis waren, meistens noch mit hervorragender Ausbildung nebenbei, die deutschen Hockeyspieler waren auch physisch konditionell besser beieinander als die hochbezahlten, verhätschelten Fußball-Cracks. Dann dieser BRICS-Gipfel in Südafrika mit Präsident Putin. Können Sie sich erinnern, vor den Sommerferien haben sich die Zeitungen die Finger wund geschrieben, dass Putin verhaftet würde, wenn er dorthin geht. Man wolle ihn nicht, er könne nicht hingehen. Nun war er trotzdem dort. Also der Wunsch ist der Vater des Gedankens. Auch eine wichtige Meldung, wir wollen das hier aber kurz machen. Die Niederlande und Dänemark liefern 61 insgesamt F-16-Maschinen an die Ukraine. F-16-Maschinen, die für das Kampfgeschehen jetzt in der Ostukraine keinen wesentlichen Einfluss haben werden, wie Militärexperten sagen, aber natürlich das Expansionspotenzial, das Auswucherungspotenzial dieses Krieges noch einmal nach vorne treiben. Und auch da wieder der Moralismus, deutsche Journalisten, die dann schreiben, ja, kleine Länder zeigen uns, was Mut bedeutet. Es ist eben nicht Mut, wenn sie heute einseitig Waffen in diesen Konflikt pumpen. Damit sind sie im Mainstream. Mut beweist der, der gegen diese Kriegsfalken und diesen Kriegsmoralismus den Frieden anmahnt. Das sind die Mutigen, die heute in die Arena steigen. Und leider beteiligen sich eben auch die deutschen Zeitungen an dieser neuen, herbeihalluzinierten kalten Kriegssituation. Stellvertretend dazu ein Interview in der Welt von heute. Xi ist genauso geprägt wie Putin. Man muss mit dem Schlimmsten rechnen. Wissen Sie, ich bin der Letzte, der sich irgendwelchen Illusionen hingibt über Großmächte. Großmächte sind Raubtierstaaten. Aber heute wird so getan, als seien Xi Jinping und Putin schlimmer als Stalin und Mao. Und das ist einfach geschichtsblinder Wahnsinn. Das ist Unsinn. Das ist objektiv falsch. Und wenn Sie sich einreden, der andere ist der Teufel, aber er ist eigentlich gar nicht der Teufel, sondern einfach ein normaler Bösewicht, ja, dann handeln sie falsch. Und diese panikschürende Emotionsbewirtschaftung, die ist kontraproduktiv, die ist nicht fruchtbar. Und ich bin nicht dagegen, dass man solche Interviews druckt, das soll man machen. Aber die Einseitigkeit, die Ausschließlichkeit zu jedem solchen Interview müsste eben auch ein Jeffrey Sachs in den deutschen Mainstream-Medien zu Wort kommen. Elon Musk, der neue Twitter-Chef, will offensichtlich die Blockadefunktion auf den sozialen Netzwerken abstellen. Das ist interessant. Also ein Mann, der sich hier gegen die Zensur wehrt. Und ganz zum Schluss noch eine verstörende Nachricht. Ich lese auch in der Welt, dass der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen nun von einer deutschen Behörde im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die sogenannten Reichsbürger auch ins Gespräch kam, weil da irgendwelche Chatprotokolle oder SMS jetzt veröffentlicht wurden, die er mit jemandem, der mit einem anderen da anscheinend oder angeblich in Kontakt war, sich ausgetauscht hat. Und ich habe mich beim Lesen dieser Nachricht gefragt, wie ist es möglich, dass in Deutschland solche Ermittlungen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Vertraulichen stattfinden, sollten, wie können plötzlich solche Ermittlungsergebnisse an die Öffentlichkeit kommen? Das ist doch auch ein Indiz dafür, dass der Rechtsstaat in Deutschland verwahrlost, dass sie eine Art Prangerjustiz hier zusehends zu gewärtigen haben. Das erinnert mich an die Vorgänge damals um die Steuerhinterziehung des Postchefs zum Winkel, der verhaftet wurde, abgeführt wurde bei sich zu Hause und da standen schon ganze Coronas und Legionen von Kamerateams, die vorab informiert worden sind, entweder von der Polizei oder von den Steuerbehörden. Und das ist für mich ein Alarmzeichen, wenn solche Vertraulichkeiten durchgestochen werden, mit der Absicht natürlich hier Rufschädigung zu betreiben und dass sich die Medien auch noch hergeben, da mitzumachen, gerade auch Medien mit einem gehobenen Anspruch wie die Welt, das finde ich äußerst bedauerlich. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon auf die morgige Sendung. Und Sie sehen, ich habe heute keine Krawatte an, weil es einfach in meinem Büro ohne Klimaanlage sehr, sehr warm ist. Und ich muss hier doch den Flüssigkeits- und Wärmehaushalt, den Wärmehaushalt einigermaßen in der Selbstregulation betreiben. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir sehen uns morgen wieder. Einen schönen Tag.